Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz am Jungen Theater.
Dietmar, die KZ-Gedenkstätte Moringen gibt es jetzt seit 30 Jahren. Aber es gibt eine längere Vorgeschichte, bis es zur Gründung kam. Und die war ja nicht ganz einfach.
Ja, das stimmt. Nicht ganz einfach. Ist fast noch ein zu schönes Wort dafür. Also wir haben irgendwann angefangen, vom Kampf um die Gedenkstätte zu sprechen. Auch es ist ja etwas, was nicht nur Moringen betrifft, sondern viele andere Verbrechensorte, wo es ein schweres Ringen gab um die Geschichte, um die Auseinandersetzung. Ja, es ist ein Kampf eigentlich gewesen. Und insofern war das ein Ziel und ein Erfolg von 1993 mit der Richtung der Gedenkstätte. Aber es lagen dann schon schwierige Jahre davor, eben das Ringen um die Auseinandersetzung. Und es begann mit den ehemaligen Häftlingen, die nach Moringen zurückgekehrt waren und die auch trafen auf Akteurinnen einer Zivilgesellschaft, sagten heute, damals hätte man dieses Wort gar nicht benutzt. Sowas wie eine Erinnerungskultur gab es eben damals auch. Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, diese Geschichte nicht zu vergessen. 1980 begann es mit der Setzung eines Gedenksteins, initiiert durch die Kirchengemeinde. 1983 kam das erste Häftlingstreffen.
Das entscheidende Initial ging von den ehemaligen Häftlingen aus, die ja immer wieder nach Moringen kamen und quasi einen Erinnerungsort für ihre Geschichte und für die Traumata suchten und dabei auf Unterstützung eben durch Moringer Bürgerinnen und Bürger und mehrheitlich auch durch die Kirchengemeinde fanden.
Zwei, die zusammenfanden. Die einen, die über die Geschichte ihres Ortes gestolpert sind, im wahrsten Sinne des Wortes festgestellt haben, da ist etwas, was an den Rand gedrängt ist. Und die anderen, die nach Wahrnehmung suchten, aber eben nach Spuren dieser Geschichte, die fanden zusammen und haben sich dann 1989 zur Lagergemeinschaft zusammengeschlossen. Lagergemeinschaft der ehemaligen Häftlinge, aber eben auch mit dem Ziel, eine Dokumentationsstätte, eine Gedenkstätte einzurichten.
Das war ja in den ersten Jahren nicht so ganz einfach, denn es hat also lange gebraucht, bis so die Bereitschaft insgesamt in Moringen sich entwickelte, die eigene Ortsgeschichte inklusive der Beteiligung von Verwandten und Angehörigen überhaupt erstmal an sich heranzulassen.
Das ist eine lange Zeit gewesen in Moringen wie andernorts. Ein Teil, denke ich, ist es auch zu erklären, dass es um eine lange Geschichte, über 200 Jahre Geschichte der Exklusion, des Wegsperrens verschiedener sozialer Gruppen geht, mit verschiedenen Einrichtungen. Und da ist die NS-Zeit eben eine Phase, ein Abschnitt, die dramatischste bestimmt, aber nicht die einzige. Und dieser Ort ist geprägt von diesen Einrichtungen gewesen, als Arbeitgeber natürlich, aber auch logischerweise haben Handwerker ihre Waren dorthin geliefert. Also es war auch eine ökonomische Verstrickung an dieser Stelle zu sehen. Und das alles hat es schwer gemacht und fand natürlich statt in einer Bundesrepublik, die kein Interesse daran hatte oder nie Interesse gezeigt hat an einer Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Also Gedenkstätten waren im Bauplan der Bundesrepublik nicht vorgesehen.
Das war ja dann so im Laufe der 80er bzw. 90er Jahre, dass das auch eine andere Publizität erfuhr. Viele Historiker, die sich an das Thema herangewagt waren, sodass das Thema nicht länger in die Ecke geschubst werden konnte.
Es gab Öffentlichkeit, es gab auch sozusagen neue Perspektive durch die Oral History, die in den Mittelpunkt gerückt hat, dass nun die Interessen derjenigen, die Geschichte erlitten haben, im Mittelpunkt stehen und man sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzt. Auch das war ein langer Weg. Es wurden Menschen befragt, auch das ganz neue Methoden, die es gegeben hat, verbunden damit eben so einer Selbstermächtigung, dass man feststellt, also man muss das nicht der universitären Wissenschaft überlassen, die wurde es in dem Fall hat es auch nicht unbedingt übernommen. Wir sind alle herausgefordert, sich mit der Geschichte ihrer, keine Ahnung, Familie oder ihres Ortes auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, was, denke ich, bis heute auch trägt.
Und was dass wichtig man den ist. Zeitzeugen auch mal zuhört. Also man ihnen zuhören konnte, solange es sie gab.
Das ist heute so zu sagen im Mittelpunkt immer. Aber eigentlich haben nur wenige Jahrzehnte die Zeitzeugen tatsächlich berichtet, weil sie in der Bundesrepublik gar kein Gehör gefunden haben. Interessanterweise sind es schriftliche Quellen, die ersten Dokumente aus den Konzentrationslagern darstellen, wo eben jene, die diese Haft erlebt haben, schon in den frühen 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre Wege gesucht haben, ihre Texte ins Ausland zu bringen und dort in Verlagen zu veröffentlichen. Das waren die ersten, also schriftliche Texte, die ersten Kunden aus den Konzentrationslagern.
Dietmar, in den ersten Jahren Gedenkstättenarbeit waren es ja vorwiegend Führungen, gelegentlich auch Ausstellungen oder es wurde ein Buch vorgestellt, eine Biografie. Und dann hat sich peu à peu aber auch das Konzept erweitert. Also von der Gedenkarbeit oder Erinnerungsarbeit hin zu einer Stärkung der Bildungsarbeit.
Also angelegt war das schon, denke ich, 1993, der Kontakt zu Schulen, zu Bildungseinrichtungen, die eine wichtige Rolle geführt haben. Nur waren Führungen damals sozusagen dieses Zeigen, man geht an einen Ort und erklärt ihn, halt nicht mehr ausreichend, eben auch durch die Zusammenarbeit mit Schulen, die immer intensiver wurde. Und auch dadurch, dass in die Lehrpläne dieses Thema hineinkam, war natürlich der Weg geöffnet, das stärker am Curriculum der Schulen zu orientieren, was wir anbieten. Wobei das natürlich auch eine gewisse Gratwanderung ist, da wir auf der einen Seite ja auch eine Erfahrung, ein Erlebnis mitbringen wollen und das nicht nur über Lernen und abgefragt werden und benoten, sondern dass das oft eine Situation ist, die sozusagen diese Auseinandersetzung ein bisschen entgegensteht. Also da versuchen Gedenkstätten einfach einen Grat zu gehen an dieser Stelle. Aber das ist auf jeden Fall eine haltige Veränderung gewesen der Bildungsarbeit.
Ein wichtiger Bereich ist ja Demokratiebildung. Man hat ein Terrorsystem, in dem Fall, wo Jugendliche, weil sie die falsche Musik hörten oder als sozial nicht kompatibel galten oder der falschen Glaubensgemeinschaft angehörten, dann kaserniert und erniedrigt wurden, beziehungsweise dann auch ermordet, um dann den Übergang auch zu finden, also was macht ein demokratisches System aus, welche Voraussetzungen muss es erfüllen. Letztendlich braucht es engagierte, couragierte Bürgerinnen und Bürger.
Genau, das ist in der Gedenkstättenarbeit quasi angelegt. Also es ist eine Zivilbevölkerung, die sie einbringt, die selber Erwartungen stellt. Wie wollen wir zusammenleben? Und entsprechend formuliert. Die braucht es an dieser Stelle ganz sicher. Aber nun erleben wir ja heute, dass die Demokratie gefährdet, dass die Kritik größer geworden ist. Wir überlegen, wie ziehen wir das in unsere Arbeit ein? Und wir sehen in der Geschichte in Mohren beispielsweise, wir haben ja eben auch abgebildet, die frühen Konzentrationslager ab 1933, Mohringen war eines dieser frühen Terrororte, dass das ein besonderer Blick ist zu sehen in dieser Übergangszeit von der Demokratie zur Diktatur, den Blick auf diese Zeit zu werfen, aber auch gleichzeitig deutlich zu machen, also welche Spielräume, Handlungsspielräume auch Menschen gehabt hätten, die sie hätten nutzen können und denken heute zu gucken eben auch, wo haben wir Handlungsspielräume, wo sind wir eigentlich aufgefordert zu handeln und wo sollten wir darüber denken, unsere Einstellungen zu hinterfragen, ob wir auch selber Stereotype in uns finden.
Das
oder
betrifft dann auch die Zusammenarbeit mit Polizeibeamten, Fragen zum demokratischen Selbstverständnis zu stellen oder mit Bundeswehrangehörigen. Da habt ihr ja euren Radius quasi erweitert. Es geht also nicht nur um Jugendliche.
Jugend ist eine wichtige Besucherinnengruppe, also im schulischen Kontext, aber nur in einem Bereich. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir sehen, was sich in dieser Gesellschaft verändert. Klar muss man Jugendliche aufklären, aber ich glaube, das ist ein Prozess notwendig, der alle Bevölkerungsgruppen oder Altersgruppen umfasst. Mit der Polizeiarbeit, denke ich, ist uns jetzt in den letzten Jahren ein Weg gelungen, eben in dem wir stärker auf bestimmte Berufsgruppen zugehen, beziehungsweise diese Berufsgruppen sogar auf uns zukommen, weil sie in uns auch den Partner finden für Arbeiten im Rahmen von Demokratieförderung oder Demokratieschutz. Da stellt sich eben heraus, dass so ein Ort wie Mohringen wie prädestiniert ist für diese Arbeit.
Ihr habt ja Führung, ihr habt Workshops, ihr habt Fortbildung, Seminare. Bleibt das Konzept jetzt erstmal so oder gibt es Pläne, den Radius eurer Gedenk- und Bildungsarbeit zu erweitern?
Einmal wird das bestimmt in dieser Form weitergehen, ein Ort der Begegnung zu sein, wo Gedenkstätten, ich denke, das ist auch nicht nur in Mohringen so, zum Partner geworden sind in den vergangenen Jahren. Das ist etwas, was ja mit Gewinn, denke ich, auch weiter betrieben wird. Was wir brauchen, ist mehr Ausstattung am Ende, personell, um das leisten zu können und natürlich räumlich noch stärker die Verankerung am historischen Ort. Wir sind da schon, würden aber gern mit neuen Räumen, beziehungsweise auch einer angemessenen Dauerausstellung sagen, unsere Themen vorstellen. Da ist noch genug zu tun für die nächsten Jahre, aber ich bin sicher, es wird weiter ein lebendiger Ort bleiben durch die Jugendlichen, die diese Arbeit machen und die Gruppen, die zu uns kommen, sehr unterschiedlich sind und wo es auch mitbringt, immer wieder neue Zugänge zu schaffen zu diesem Thema.